Mich begleitet jetzt seit einer Woche ein Bibelwort. Und zwar war das so, dass ich letzten Mittwoch mit dem Auto unterwegs war und ich habe Gott gebeten, dass er mir einen Gedanken geben kann, ein richtiges Wort geben kann, weil ich jemandem, einem Freund zum Geburtstag gratulieren wollte. Und ich habe so darum gebeten und plötzlich war der Vers in meinem Kopf: Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und während ich so gefahren bin, habe ich noch darüber nachgedacht, heißt es nicht eher, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist? Und ich habe nachgeschaut und zum einen den Vers in Psalm 34, Vers 9 gefunden. Vollständig heißt es da: Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Und das ist einfach so ein passender Wunsch, den durfte ich auch weitergeben. Und die andere Bibelstände, die finden wir in 1. Petrus Kapitel 2 und zwar im 3. Vers. Und diese Bibelstelle wollen wir uns heute Abend gemeinsam anschauen. Weil als ich in der Vorbereitung war, war immer wieder diese Freundlichkeit des Herrn einfach da. Und deshalb wollen wir uns den 1. Petrusbrief aufschlagen, das 2. Kapitel. Und wir lesen die ersten drei Verse. 1. Petrus 2, Vers 1 bis 3. So legt nun alle Bosheit und allen Betrug, Heuchelei, Neid und jede Verleumdung ab und verlangt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr dadurch wachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Drei Verse, ein Satz. Und zwar ein Satz mit Voraussetzung und Folge. Wenn, dann. Und die Voraussetzung, die liegt im letzten Halbsatz. Deshalb fangen wir ausnahmsweise von hinten an, den Bereich zu uns genauer anzuschauen. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Das ist die Voraussetzung. Und hier haben wir ja den Bezug zu Psalm 34, Vers 9. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und hier heißt es, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Schmecken und sehen sind unsere Sinne. Wir sollen Gott also mit unseren Sinnen erleben. Erlebt die Freundlichkeit des Herrn. Und der Psalmist, der fordert uns ja auf: Schau dir Gott an. Schmecket und seht. Also wir sollen aktiv werden. Schau dir Gott an. Entdecke seine Eigenschaften. Und diese Freundlichkeit des Herrn ist nicht nur ein netter Umgangston von Gott, sondern es betrifft sein ganzes Wesen. Wenn wir die Bibel lesen und dabei darauf achten, wie Gott handelt und was seine Motive sind, dann sehen wir Gott. Wir sehen, wie gütig er ist, indem er seine treuen Kinder bewahrt. Wir sehen, wie er Noah vorgewarnt hat und ihm Anweisungen zu seiner Rettung gegeben hat. Wir sehen, wie er die Flut zurückgehalten hat, bis Noah in Sicherheit war. Wir sehen, wie er Daniel vor den Löwen bewahrt hat. Wir sehen seine Liebe zum Volk Israel, dass er sie aus Ägypten geführt hat. Und das Alte Testament ist ja voll von wunderbaren Berichten über Gottes Wirken. Wir haben da viele große Namen: Abraham, Mose, Elia, Elisa, Hiskia. Sie haben alle die Freundlichkeit des Herrn gesehen. Und wir dürfen ihn in diesen Berichten ebenfalls sehen. Wir dürfen sehen, wie wohlwollend er uns Menschen gegenüber eingestellt ist. Und wir sehen natürlich die Freundlichkeit des Herrn in Jesus. Wir sehen seinen großen Erlösungsplan für uns Menschen. Wir sehen, dass ihm kein Preis zu groß war, keine Aufopferung zu groß. Wir sehen seine Liebe und seine Güte. Beim Sehen sind wir aber noch unbeteiligt. Wir können aus einer versteckten Position jemanden beobachten. Wir können jemanden nur flüchtig sehen, wenn wir vorbeigehen oder wenn wir von Ferne schauen. Und dann ist es so, dass wir kein richtiges Bild haben, dass wir nur oberflächlich drüber geschaut haben, aber doch nachträglich nicht so genau wissen, wie sieht er denn jetzt wirklich aus. Deshalb geht Petrus hier nicht auf das Sehen ein, sondern auf das Schmecken. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Der Geschmack, der entfaltet sich in unserem Mund. Und zum Schmecken können wir nicht abseits stehen und aus der Entfernung wissen, wie etwas schmeckt, sondern da sind wir beteiligt. Da müssen wir ganz aktiv etwas in den Mund nehmen. Schmecken bedeutet, Gott selbst zu erleben. All unsere Vorbilder im Alten Testament, die haben Gott ja selbst auch erlebt. Aus dieser engen Beziehung, die sie mit Gott haben, haben sich Erfahrungen mit ihm angeschlossen. Also wir können sagen, erlebe Gott, nimm sein Angebot an, lebe ein Leben in Gemeinschaft mit ihm, sprich mit ihm im Gebet, bring deine Sorgen und deine Last zu ihm, erlebe seine Gnade, schmecke, wie freundlich der Herr ist. Und beide Sinne, sehen und schmecken, sind persönliche Erfahrungen. Das kann keiner für uns übernehmen. Es genügt also nicht, von anderen gehört zu haben, die selbst geschmeckt haben, sondern es ist eine persönliche Aufforderung an einen jeden von uns. Vorausgesetzt, ihr habt wirklich geschmeckt, dass der Herr freundlich ist, sagt Petrus, und nun kommen die Schlussfolgerungen, die sich daraus ergeben. Dann legt ab und habt Verlangen nach Nahrung, damit ihr wachst. Also, wenn wir Gott und seine Eigenschaften erkannt haben, wenn wir die süße Vergebung bei Jesus geschmeckt haben, dann werden wir von nun an alles lassen, was uns diesen bitteren Geschmack zurückgibt. Das ist eine eindeutige Aufforderung von Petrus. So legt nun alle Bosheit und allen Betrug, Heuchelei, Neid und jede Verleumdung ab. Da ist dieses Ablegen. Petrus hätte jetzt auch einfach nur sagen können, legt alle Sünde ab. Aber er führt uns hier einige Dinge auf und die wollen wir jetzt einfach nach und nach kurz anschauen. So legt nun alle Bosheit ab. Die Bosheit ist ein Überbegriff, unter den sich viele Dinge packen können. Da gehören böse Gedanken gegen jemanden dazu, böse Motive, dem anderen das Schlechte wünschen und das Schlechte tun. Da gehört aber auch Groll, Rachegedanken und Gewalt dazu. Und all das soll bei uns nicht mehr gefunden werden. Das dürfen wir mit Gottes Hilfe ablegen. Legt nun ab alle Bosheit. Zweitens, legt nun ab allen Betrug. Bei dem Begriff Betrug denken wir vielleicht an organisierte Betrüger, die versuchen, mit ihrer List an Geld zu kommen. Aber Betrug ist viel näher, als wir uns das manchmal vorstellen. Weil es heißt hier nicht, legt ab den schweren oder den gewerblichen Betrug, sondern es heißt, legt ab allen Betrug, also auch die kleinen Betrüge. Betrug ist Täuschung in jeglicher Form. Immer da, wo wir etwas darstellen oder etwas weglassen, um selbst einen Vorteil daraus zu haben. Unehrlichkeit zum eigenen Vorteil. Da gehört der Spickzettel in der Klassenarbeit genauso dazu wie die wissentlich falsche Angabe in der Steuererklärung. Kinder Gottes sind ehrlich, auch wenn es zu ihrem eigenen Nachteil ist. Deshalb legt nun ab allen Betrug. Drittens, legt ab die Heuchelei. Heuchelei ist, wenn wir vorgeben, jemand zu sein, der wir in Wirklichkeit gar nicht sind. Wenn wir diese Liebe und Güte Gottes erkannt haben, dann brauchen wir niemandem mehr etwas vorzutäuschen. Wir werden dann nicht nur vorgeben, christliche Werte zu besitzen, sondern wir werden von der Liebe Jesu durchdrängt. Wenn wir wirklich erkannt haben, dann ist die logische Konsequenz, dass wir unser Leben radikal ändern. Weg von der Sünde hin zu einem Wesen wie Jesus. Mit Frieden im Herzen werden wir unseren Nächsten mit Gottes liebenden Augen sehen, vollkommen natürlich und nicht gezwungen. Legt ab den Neid. Ich denke, wir kennen die Sprichwörter, die Kirschen aus Nachbarsgarten schmecken immer besser oder das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Neid besteht aus drei Teilen. Das ist der scheinbare Vorteil des anderen, die eigene Missgunst ihm gegenüber und der Wunsch, es selbst zu besitzen. Wenn wir neidisch sind, dann sind wir gleichzeitig auch unzufrieden mit unserer eigenen Situation. Aber wir als Kinder Gottes sollten und dürfen dankbar und genügsam sein. Wir dürfen uns mit anderen freuen über ihre Errungenschaften. Und wir müssen aufpassen. Die Bibel zeigt uns, dass Neid ein sehr gefährliches Motiv ist. Kain und Abel, Saul gegenüber David, der von Neid geplagt war. Und natürlich war Jesus auch ein Opfer des Neids. Deshalb lasst uns vorsichtig sein, dass der Neid uns nicht packen kann. Fünftens, legt ab jede Verleumdung. Und das ist heute noch genauso aktuell wie damals. Verleumdung ist, wenn wir jemandem schlimme Dinge nachsagen, die nicht stimmen. Das heißt, dass wir selbst etwas behaupten, was nicht stimmt, oder dass wir das, was andere uns sagen, was aber nicht stimmt, weitersagen. Also die Verbreitung einer unwahren Sache oder auch das selbst in Verkehr bringen einer solchen unwahren Aussage, die einem anderen Schaden zufügt. Die Verleumdung ist in Deutschland strafbar. Und ich habe mal nachgeschaut, neben einer Geldstrafe sieht das Gesetz sogar Freiheitsstrafen für bis zu 5 Jahren vor bei Verleumdung. Also wirklich die härtesten Strafen, die das deutsche Recht kennt, werden für Verleumdung angebracht. Also wir dürfen hier nicht irgendwie oberflächlich sein oder das verharmlosen. Verleumdung ist wirklich, selbst vom deutschen Recht wirklich sehr, sehr ernst genommen. Deshalb rede nicht schlecht über den Nachbarn, den Chef, über deinen Bruder oder deine Schwester. Beteilige dich auch nicht an solchen Reden. Rede über niemanden schlecht. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, heißt es in Kolosser 4, Vers 6. Und bei einer solchen freundlichen Rede, die mit Salz gewürzt ist, passt keine Verleumdung dazu. Deshalb lass ab jede Verleumdung. All diese Dinge, die Petrus uns hier aufführt, die wir jetzt betrachtet haben, die kommen aus dem unreinen Herzen. Aber es geht weiter. Verlangt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Wir dürfen durch die Gnade Gottes ein reines Herz haben, dürfen eine neue Schöpfung aus Gottes Gnade sein. Und aus dieser neuen Schöpfung kommt nicht länger Gift, sondern es sollen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Verlangt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Wenn wir wirklich gesehen und geschmeckt haben, wie freundlich der Herr ist, dann haben wir ein Verlangen nach Gottes Wort. Wenn Gott uns das steinerne Herz weggenommen hat und ein fleischernes gegeben hat, dann haben wir Leben aus ihm. Dann wollen wir immer mehr von ihm. Und dieses Verlangen ist mehr als nur sich berieseln zu lassen oder oberflächlich zu lesen. Petrus nimmt hier nicht ohne Grund das Bild des Säuglings. Der Säugling benutzt all seine Kraft, die er hat, um zu schreien. Und zwar so lange, bis er die Milch bekommt. Und ein Säugling ist nicht lange satt. Es will immer wieder willst du essen. Und immer wieder nimmt es diese Kraft, diese Anstrengung und schreit so lange, bis es die Milch bekommen hat. Also wir sehen ein dauerhaftes, ein immer wiederkehrendes Verlangen, dieser Hunger. Und dieser Hunger und dieser Durst, der kann nicht alleine durch Gottesdienste gestillt werden. Es ist mehr. Wir müssen selbst im Wort versinken. Wir müssen jeden Tag dieses Verlangen haben nach der Nähe Gottes, nach der Weisung von ihm, jeden Tag in seinem Wort versinken, selbst lesen. Unser Glaube muss nämlich aufgebaut sein auf eigenem Wissen und eigenen Erfahrungen. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Das sind ganz persönliche Dinge. Da reicht es nicht, den Glauben von anderen zu kopieren. Deshalb brauchen wir eine solide Kenntnis von der Schrift und nicht von menschlichen Satzungen, nicht von Glaubensbekenntnissen, sondern wirklich vom Wort Gottes selbst. Weil das ist die vernünftige und die unverfälschte Milch. Deshalb müssen wir darin studieren und von Jesus lernen, damit wir sagen können, da steht's, deshalb glaube ich. Verlangt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr dadurch wachst. Warum? Warum sollen wir dieses Verlangen haben? Was ist das Ziel vom Ablassen und vom Verlangen nach dem Wort? Damit ihr dadurch wächst. Die Sünde hindert uns daran zu wachsen. Sie nimmt uns das geistliche Leben. Aber Jesus hat uns dieses Leben zurückgegeben. Und durch sein Wort dürfen wir wachsen, dürfen wir geistlich wachsen. Und wir haben ein Vorbild, und das ist Jesus. Und egal, wie lange wir schon Kinder Gottes sind, wir haben ein Ideal, dem wir nachstreben, und wir haben immer noch Lernbedarf. Paulus schreibt das so schön in Epheser 4, Vers 15, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. In allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, nämlich Christus. Wir wollen von Jesus lernen. Und da schließt sich wieder der Kreis. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wir dürfen von Jesus lernen. Wir dürfen ihn anschauen. Wir dürfen ihn selbst erfahren, indem wir sein Leben und sein Wesen auch für uns in Anspruch nehmen dürfen. So legt nun alle Bosheit und allen Betrug, Heuchelei, Neid und jede Verleumdung ab und verlangt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr dadurch wächst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Haben wir schon geschmeckt, wie freundlich der Herr ist? Ich wünsche es einem jeden Einzelnen von uns, dass wir wirklich geschmeckt haben, dass wir ihn gesehen haben in seiner Liebe, in seiner Güte zu uns, in seiner Größe und dass wir alle dieses Verlangen haben, mehr von ihm, näher zu ihm, alles weg, was hindert. Legt alles ab, was euch hindert, näher zu Gott zu kommen und habt Verlangen nach dieser lauteren Milch, damit wir wachsen können, damit wir ihm ähnlicher werden können. Gott segne sein Wort an uns. Amen.